Herr, du hast von deinem Reich gesprochen, das anbricht, mitten in dieser unheimlichen, oft auch so finsteren Welt, die uns auch so viel Sorgen und Belastungen bedeutet, die uns auch zur Versuchung werden kann. Wir wollen ein Gespür dafür entwickeln, wo dein Reich ist, deine Herrschaft, mitten in unserer Welt. Und gib uns heute Abend ein Verständnis für dieses wichtige Stück deines Wirkens. Amen. Apostelgeschichte, Kapitel 1. Zunächst sind da einige Verse, wo dieser Lukas, der ja ein Begleiter des Paulus auf der dritten Missionsreise war, das merkt man immer da in der Apostelgeschichte, wovon wir gesprochen wird. Da ist der Lukas dann dabei gewesen, schreibt einem Freund, wie das alles weiterging mit der Sache Jesu. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Da sind wir schon gleich bei diesem wichtigen Begriff. Und den geht's heute Abend. Und als Jesus mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Jetzt nehmen sie die Frage von dem Reich Gottes auf. Ist das also das alte Davidsreich für Israel? Jesus sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel, dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Heute stand irgendwo in dem Leitartikel in der Stuttgarter Zeitung ein Satz drin, da ging es also um die Bedeutung der Kirche und da ging es dann auch um das Christentum. Also was das Christentum überhaupt für unsere Zeit bedeutet. Wenn ich jetzt frech sein wollte, würde ich Ihnen sagen, ich weiß gar nicht, was das Christentum ist oder was das sein soll. Ich kenne das Christentum nicht. Das Wort kommt auch in der Bibel nicht vor. Das ist eine typische Sprache, die sich bei uns im Volksleben eingebürgert hat. Unter Christentum kann man alles verstehen, ein bisschen christliche Tünche. So interessant, dass auch das Wort Kirche, so wie wir die Kirchen heute kennen, nicht vorkommt. Gemeinde wird genannt. Deshalb möchte ich Sie bitten, dass Leute, die die Bibel lieb haben, eigentlich auch gerne in den biblischen Begriffen bleiben. Die aufregendste Geschichte, die eigentlich man beschreiben kann, das müsste man so richtig in einem Wälzer einmal atemlos lesen, ist die tollste Story, wie Gott sein Reich baut, 20 Jahrhunderte lang, hat Gott sein Reich gebaut in dieser Welt. Und Sie müssen gleich aufpassen. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes kann man nicht sehen. Es ist unseren Begriffen der Nachprüfbarkeit entzogen. Und doch ist es gegenwärtig mitten unter uns. Und Sie können oft sagen, ich habe es erlebt, ich habe das Reich Gottes erfahren. Deshalb zunächst ein paar Klärungen über den Begriff, was meint eigentlich Jesus, wenn er vom Reich Gottes spricht. Einfach Bibelkunde. Es war das meistgebrauchteste Wort in der Predigt Jesu neben dem Wort Buße. Wobei Jesus mit Buße nicht den Strafzettel meint, das wissen wir schon, sondern das Wort Umkehr meint Jesus mit Buße. Jesus hat immer die Leute zur Umkehr aufgerufen, zu einem Kurswechsel ihres Lebens, ihrer Lebensführung, des Lebenswandels. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Die beiden Worte gehören zusammen. Das Gottesreich, das Himmelreich, das Gleiche, sind zwei verschiedene Begriffe, die zusammenfallen. Das Reich Gottes ist angebrochen. Wir wissen, dass die Bibel uns schildert, dass von Anfang der Welt diese Welt im Argen liegt. Die größte Krise dieser Welt ist die Entfremdung von Gott. Vom ersten Menschen ab leben wir getrennt von Gott. Und alle unheilvollen Einflüsse, die in dieser Welt sind, sind Auswirkungen unserer Trennung von Gott. Der Streit, der Unfrieden, die bösen Taten kommen aus dieser Quelle heraus. Das Herz des Menschen, das nicht mehr im Frieden mit Gott lebt. Und Jesus fängt auf einmal an und sagt, jetzt ist das Gottesreich angebrochen. Wo ist nach den Worten der Predigt Jesu das Reich Gottes angebrochen? Jesus hat gesagt, ihr könnt nicht laufen und sagen, hier und dort ist es, ist mitten unter euch. Und wo ist es? Wenn man es nicht sehen kann, wo ist es denn? Es ist in Jesus Christus da, weil Gott in Jesus Christus seine Herrschaft angefangen hat. Und es breitet sich durch Jesus Christus aus fort, durch Menschen, die sich, die Bibel gebraucht das Wort, heiligen oder die sich in den Dienst des Herrn stellen, des Königs Jesus. Die Aufforderung etwa da, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, wird euch alles zufallen. Lauf nicht der Welt nach, den Gütern, dem Geld, der Versuchung. Übrigens, die Versuchungsgeschichte ist ein tolles Beispiel, wie Jesus das auch darstellt, wie der Versucher, der Satan kommt und Jesus, wie uns alle ja, in seinen Bann schlagen will mit seinen Verlockungen und seinen Verführungen. Und Jesus widersteht ihm und da ist der Erwisch, der Satan von ihm. Zum ersten Mal ist das gelungen, dass die Macht der Finsternis zerschlagen ist. Und wir finden dann bei dem Paulus den großen Jubelruf in dem Kolosserbrief. Gott hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Leute, die eine Bekehrung hinter sich haben, die einen Wechsel vollzogen haben, sie können sagen, einfach die herausgegangen sind aus ihrer gottlosen Lage, mit Gott Frieden geschlossen haben, die Versöhnung Jesu empfangen haben, leben nun im Machtbereich des Wirkens Jesu. So ist Christus der Mittelpunkt unseres Lebens und der ist eine neue Geburt, sagt Paulus, ein neuer Mensch geworden. Jesus hat dann schon angekündigt in Matthäus 24, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich allen Völkern. Danach wird das Ende kommen. So als alter Mann denkt man, was hat man versäumt beim Predigen? Ganz bestimmt habe ich das versäumt, übers Reich Gottes zu predigen. Und das auch immer wieder deutlich zu meinen Sonntagspredigen, weil das in unseren Tagen sicher den meisten Gläubigen verloren ist. Bei Jesus war es ein ganz wichtiger Kernbegriff des Evangeliums, allen Menschen gepredigt werden als ein Reich, in dem man drin sein muss und wer nicht drin ist, der hat es nicht. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Es kann auch keine irdische Macht zerstören. Sie beten im Vaterunser immer, dein Reich komme. Es ist doch ein wichtiger Begriff. Lass deine Gottesherrschaft in dieser Welt anbrechen. Und dann hat Jesus viele Gleichnisse erzählt vom Reich Gottes. Matthäus 13, alle Gleichnisse in Matthäus 13 heißt, das Reich Gottes ist zum Beispiel wie ein Bauer, der den Samen auf den Acker sät, das vierfache Ackerfeld. Und da fällt gleich wieder auf, dass Jesus sagt, das kann man eben nicht sehen, sondern am schönsten ist das vielleicht beschrieben in dem Gleichnis von der selbstwachsenden Saat. Da sagt Jesus, da läuft einer auch nicht jede Nacht und Tag und alle Stunde auf den Acker und guckt, wie das Pflänzlein wächst, sondern er sät und dann im Sommer geht er raus und erntet. Er lässt wachsen. Das Reich Gottes ist etwas, das ganz still vor sich hin wächst. Natürlich sieht man die Auswirkungen vom Reich Gottes. So wie Sie sehen können, wenn Sie in die Geschichte der Christenheit hineinblicken und sagen, da hat man etwas von den Machtwirkungen Gottes gesehen. Können Sie all die Geschichten erzählen, wie Gott Menschen herausgeholt hat? Können Sie in der alten Kirche anfangen? Denn Franz von Assisi war doch toll. Das Reich Gottes sichtbar geworden. Und dann denken wir dran, wie die Waldenser alles verlassen haben und die Hugenotten oder wie die Liebestätigkeit in den Hospitälern des Mittelalters lief. Warum haben die Menschen plötzlich ihr ganzes Leben eingesetzt und haben bloß dem Nächsten gedient? Das war von Christus gewesen. Und auf einmal war eine Macht in ihrem Leben tätig, so wie man dann bei Mathilda Wrede oder anderen Persönlichkeiten aus unseren Zeiten wieder das erzählen kann. Oder wie Sie sagen, ich habe das bei einem lieben Menschen erlebt, der mir sagte, ich habe in meinem Leben erst das erfahren, wie Jesus mein Leben neu macht. Und dann stehen wir unter dieser Macht Jesu. Trotzdem gibt es in unserem Leben natürlich noch dunkle Dinge und sündige Dinge, aber es ist doch etwas, wir sind in den Machtbereich des Wirkens Jesu hineingekommen. Das ist das Neue. Und der Lukas erzählt uns in der Apostelgeschichte, wie Jesus dieses Programm des Baus des Reiches Gottes in dieser Welt begonnen hat. Jetzt möchte ich gleich nochmal klarlegen, und ich sage das ganz ohne Spitzen, ohne irgendetwas. Es kann einem Bibelchristen eigentlich gar nicht arg wichtig sein, eine Organisationsform. Wir müssen als Menschen dieser Welt in Organisationen leben. Das können wir nicht, das wissen Sie. Man braucht es, man braucht einen Pass und man muss in Straßenbahn einen Fahrschein lösen. Es geht halt nicht ohne irgendgewisse Regularien. Und so sind wir auch vereinsmäßig organisiert. Wir müssen das in dieser Welt eben nach irgendeinem Prinzip machen. Aber dass sich Kirche und Reich Gottes natürlich nur sehr begrenzt deckt, das muss man eben wieder andenken. Wir sind in Organisationen, wir berücksichtigen sie, aber wir sehen sie auch in ihrer Vorläufigkeit und wissen, dass es im Himmel weder Kirchenorganisation noch Konfessionen gibt. Jetzt nehmen Sie das nicht als einen kirchenkritischen Satz, sondern das ist Selbstverständlichkeit nach der Bibel. Wir sind Leute, die das Reich Gottes suchen. Darum ist uns auch immer wichtig, dass wir bei einem Menschen nicht fragen, wo kommst du her und welchem Stall gehörst du an, sondern wir fragen, gehörst du Jesus Christus? Ist dein Leben unter seiner Führung? Und dann können wir manche Verschiedenheiten auch in manchen Verständnissen leichter ertragen, weil wir sagen, wir gehören in der Gemeinde Jesu, wie wir dann auch gern sagen, in diesem Volk, so wie wir einmal im Himmel zusammen sind, auch zusammen. Also Organisationen braucht man, das ist natürlich immer wieder sehr kindlich und dumm gedacht, wenn einer sagt, ich brauche überhaupt nichts, es geht nicht. Da kann man nicht existieren. Ich brauche irgendwelche Formen, ich brauche auch Traditionen, die sind mir ja selber in meinem Leben eine Hilfe. Und es kann nur einer sehr naiv sein und sagen, das braucht man nicht. Natürlich ist das ein ganz großer Segen und ich schätze das immer sehr, dass wir auch durch die Jahrhunderte auch leben dürfen von Erfahrungen vieler Menschen und in Spuren hineintreten dürfen. So wie ja Kinder in einer Familie aufwachsen müssen, die regen sich auch mal über die Grenzen auf, die ihnen gezogen sind. Und doch ist es ein Schatz, in einer Familie zu leben. So kann man auch nicht Christ sein ohne eine verbindliche Gemeinschaft, in die man hineingestellt ist. Aber das Reich Gottes ist immer mehr als eine solche Organisation, in der wir sind. Das gilt auch jetzt für unsere Konfessionen. Unsere Konfessionen sind sehr hilfreich. Natürlich hat Luther nie gewollt, dass eine Kirche einen Namen trägt nach ihm. Er wollte doch eine Kirche Jesu Christi haben, eine Gemeinde Christi und nicht eine lutherische Kirche. Und da müssen wir immer wieder aufpassen, dass wir von diesen Bestimmungen wegkommen und das Große suchen. Also auch die Konfessionen können ja immer nur einen kleinen Ausschnitt der großen Wirklichkeit Jesu Christi einfassen. Und dann müssen wir immer dran denken, dass das Reich Gottes, auch so wird es hier beschrieben, vorläufig ist in dieser Welt. Wie die Jünger ihn fragen, Jesus, wie wird das denn sein, wie wird das Reich Gottes einmal aussehen? Dann sagt Jesus, in meiner Wiederkunft, ihr werdet es erleben, dass ich wiederkomme. Die Wiederkunft Jesu hebt alles auf. Und ich möchte jetzt auch nicht spekulieren, das hat manche schon gereizt. Aus der Bibel gibt es viele Stellen, wo man dann über ein tausendjähriges Friedensreich meditieren kann und solche Dinge. Ich möchte es nicht tun. Aber ich weiß nur, dass dort das Reich Gottes sichtbar kommen wird. Das ist keine Traumgröße. Und es hat Leute wie den Johann Christoph Blumhardt immer animiert zu sagen, die Welt hat noch eine Zukunft, eine Hoffnung. Gott wird aus dieser Welt noch etwas Neues machen, wenn er wiederkommt in seinem Gerichtshandeln. Aber jetzt gehen wir einmal in der Apostelgeschichte weiter vor und da möchte ich Sie zuerst darauf hinweisen, dass es eine einzigartige Stunde der Weltgeschichte war. Wenn man durch die Jahrhunderte denkt, ich meine, aus meiner Geschichtskenntnis gab es nie eine Zeit als zur Geburt Jesu, wo so viele Länder dieser Welt ohne Grenzen zu passieren waren. Das Römische Reich hatte gerade zur Geburt Jesu die Pax Romana, den römischen Frieden, ausgerufen. Durch den Augustus die Pforten des Janustempels, des Kriegsgottes, geschlossen. Es war eine Zeit, die ja natürlich für die Römer schon eine Zeit war, wo sie natürlich alle esoterische Himmelserwartung hineinlegten. Die hat Gott benutzt, diese Zeit, um in diesen wenigen Jahrzehnten die Freudenbotschaft des Evangeliums bis an die Grenzen dieses Römischen Reiches tragen zu lassen. Und das Reich Gottes auszubreiten im ganzen Römerreich. Diese verborgene, den Augen verborgene Gottesherrschaft, und die dann doch wirksam wurde an den vielen Orten, so wie wir es dann in der Apostelgeschichte lesen können. Und jetzt ist wieder wichtig, passen Sie auf, dass wir immer nicht zu organisatorisch denken. Sehen Sie schon viele Fehlentwicklungen der Christenheit, wenn man das Reich Gottes immer in Organisationen, in Mitgliedsbeiträgen und Ähnlichem erheben wollte. Das Reich Gottes zeigt sich in einer Gefolgschaft Jesu Christi. Und wenn wir die ersten Verse ansehen, da wird so deutlich, mein erster Punkt, Jesus ist der souveräne Herr seines Reiches. Jesus ist der souveräne Herr seines Reiches. Er hat das Reich Gottes ausgerufen, mit ihm ist es angebrochen, mit Jesus Christus beginnt es. Das ist die Not der Christenheit, dass sie die zentrale Bedeutung Jesu Christi immer wieder vernachlässigt. Jesus Christus ist der, der allein das Reich Gottes verkörpert. Wenn ein junger Mensch ins Reich Christi kommt, geschieht das, indem er Christus aufnimmt. Und das zeigt sich bei jedem, welche Stellung er zu Jesus Christus hat. Sonst hat er nicht Teil am Reich Gottes. Wer Jesus Christus nicht kennt, der hat auch im Reich Gottes keinen Anteil. Wenn einer sagt, man kann zu Gott kommen und braucht Jesus nicht, kann er auch am Reich Christi nicht teilhaben. Seine Lehre hat in der Bibel keinen Rückhalt. Das Reich Christi zeigt sich in der Verbindung mit Jesus Christus und darum hat Jesus das seinen Aposteln noch einmal klar gemacht und hat es ihnen aufs Herz gelegt und hat mit ihnen vom Reich Gottes gesprochen. Von den 40 Tagen vor der Himmelfahrt, wo er sichtbar aus dieser Welt gegangen ist, war ja, wir wissen es aus dem Johannesevangelium, entscheidend, dass Jesus sagte, es sei gut, dass er weggeht, dass er sichtbar nicht mehr unter uns wäre. Warum? Weil dann die Gabe des Heiligen Geistes kommt, die noch viel mehr wirkt als die sichtbare Gegenwart Jesu. Das Reich Christi steht und fällt mit der Gegenwart Jesu Christi in seinem Geist, in seiner Gemeinde. Da, wo Christus mit seinem Geist gegen ist, wir kommen noch mal drauf, wird das ganz deutlich sein. Jesus Christus ist allein der Herr der Gemeinde. Und jetzt ist das in den Worten Jesu ganz eindeutig. Und sagen Sie bitte nicht, das könnte man heute nicht so leben. Doch, bei allen Ordnungen, die wir haben, wir brauchen Ordnungen, in den Ordnungen auch in unseren Kirchen haben wir Ordnungen des Gehorchens, das gehört auch dazu. Es gibt auch Autoritäten. Aber es war schön, als etwa der Friedrich von Bodelschwing damals der erste Reichsbischof wurde, als Hitler ja drängte, sollen die Christen einen Reichsbischof berufen, hat man Friedrich von Bodelschwing aus Bethel geholt. Nach 30 Tagen hat ihn ja Hitler abgedrängt gehabt durch juristische Maßnahmen und ihn außer Kraft gesetzt. Aber er hatte das Vertrauen der ganzen Christenheit und Bodelschwing sagte dann ein Wort, das richtig aus seinem Verständnis kam, ich möchte der erste Diakon der Gemeinde Jesu sein. Er hat sein Reichsbischofsamt nie als ein Herrschaftsamt verstanden, sondern als ein Dieneramt. Und genau wie Jesus. Wer der Größte sein will, das sei euer Diener. Deshalb ist die Bruderschaft für uns kein Wort, kein peppiges Wort, sondern etwas Reales. Ihr seid alle Brüder, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen. Die Titel und die Ordnungen dürfen in der Gemeinde Jesu nie dazu führen, dass sich einer über den anderen stellt, sondern es müssen Ordnungen der Funktion sein. Ämter, so wie man eben sagt, der eine hat den Auftrag, dass der für das verantwortlich ist und der andere für das. Das muss man eben auch verwalten, aber nie sind es Überordnungen, die Werte beschreiben. In der Gemeinde Jesu gibt es nur einen Herrn, einer ist euer Meister, Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Und das ist so schön, wie Jesus das ihnen nochmal erklärt, wie das mit dem Reich Gottes ist, dass die Christen das nicht realisieren. Das ist tragisch. Aber dass viele das gar nicht wissen, dass es nach dem Wort Jesu gar keine andere Gemeinde geben kann. Und natürlich gibt es auch keinen Stellvertreter Jesu Christi. Den brauchen wir nicht, weil wir eine unmittelbare Verbindung zu Jesus Christus haben, durch Jesus Christus zum Vater. Deshalb, natürlich achten wir Menschen in Leitungsfunktionen, aber es gibt keinen Stellvertreter Christi. Wir müssen einfach bloß mal ordnen in der Klarheit der biblischen Begriffe, um die es mir einfach jetzt geht. Und was hat er seinen Jüngern aufgetragen? Was sollen sie nun tun? Heute gibt es viele junge Christen, die haben das große Ziel, sie wollten vorbildlich leben. Mir tut es immer so leid, da merkt man ja die Leute in die psychische Verklemmung. Gibt es unter Ihnen noch einen so verblödeten Menschen, der meint, er könne ein guter Mensch sein? Einer ist gut, der ewige Gott. Hat doch Jesus nie von uns verlangt, dass wir fehlerlose Leute sind. Wo sind denn die Eltern, die fehlerlose Eltern sind? Wo gibt es den Kollegen, der fehlerlos ist? Wir verkrampfen uns immer so. Jesus hat uns berufen, seine Zeugen zu sein. Der Richter lässt durch. So sagt, jetzt kommt der nächste Zeuge, und dann kommt er rein, und jetzt sagt der Richter zu ihm, was haben Sie gesehen? Und dann fängt der Zeuge an und sagt, ich denke mir. Und dann sagt er, im Interessante, was Sie denken. Ich möchte Facts wissen. Was haben Sie gesehen? Da sagt er, ja, in der Bundesrepublik Deutschland sind die Politiker. Erzählen Sie mir nichts anderes. Jetzt erzählen Sie mir dieses, was Sie gesehen haben. Und in der Gemeinde Jesu gibt es ein Thema, das wichtig ist, neben dem Weitersagen des Evangeliums und des Wortes Gottes, dass man von den Erfahrungen erzählt, die man mit Jesus gemacht hat. Und das ist ganz schlimm, da sind wir auch nie weit gekommen in all den Jahren, war eigentlich immer mein Traum. Das Schönste wäre, wenn wir sonntags zusammenkommen könnten und könnten 20 Minuten spontan erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Haben Sie überhaupt nichts erlebt? Sehen Sie? Sie sind doch Zeugen. Dann er sagt, ich war gestern in einer großen Verzweiflung oder ich war in einer Not und dann habe ich Bibelwort gehört und bin mit Jesus erlebt, habe Gebetserhörung erlebt. Die Zeugen, ich habe Christus erlebt in seiner Macht, aber auch, wie er mein Leben rein gemacht hat, wie er mich erneuert hat. Herrlich, wenn einer sagen kann, ich war in Süchten gebunden und dann habe ich es erlebt, dass ich frei wurde von diesen Bindungen. Ich habe das nie für möglich gehalten, dass es Christus kann. Ich habe seine Macht erfahren. Kann aber sein, dass einer sagt, ich habe das erlebt in einer schweren Krankheitsnot. Da hat einer mit mir gebetet und wirklich, da war eine Wende da. Christus haben wir doch erlebt, so, wie wir es immer wieder wollen bei unseren Missionarsberichten oder so. Erzähl doch, was ihr mit Christus erlebt. Ist doch kein Gedanke Christus. Und erlebt doch wirklich als Person. Ihr sollt meine Zeugen sein. Erzählt das doch, was ihr erlebt. Jetzt müssen Sie wissen, dass das in all den Jahrhunderten am meisten Sprengstoff gehabt hat. Am meisten Leute sind durch die Zeugenberichte zum Glauben gekommen. Und seien Sie doch ehrlich, was Sie in der Predigt hören wollen, ist nicht theologische Sprüche. Sie wollen ein Zeugnis haben. Sie wollen wissen, steht da drin, was hat er erlebt und ist das wahr? Und dieses ist ja heute eigentlich, was da in dem Leitartikel kam heute in der Stuttgarter Zeitung, war ja schon interessant. Ich würde bloß umgekehrt sagen, als der Leitartikelschreiber es gemeint hat. Die Wirklichkeit des Wortes Gottes erfahren die Gläubigen mehr als manche Theologie. Und deshalb sind sie näher an der Wahrheit dran als manche großen Denker. Und die Glaubwürdigkeit ist die Hauptfrage für die Menschen. Und die gerade heute auch die jungen Menschen suchen, wer steht da wirklich dahinter? Und da dürfen Sie staxen. Denken Sie an den Richter, dem ist das ganz egal, ob das unvollkommene Sätze sind oder ob da einer schwäbischer Dialekt spricht oder was das ist, sondern Hauptsache, die Tatsachen sind glaubwürdig rausgekommen und das ist wirklich so, Zeugnisberichte. Das Reich Gottes steht auf den Zeugenberichten und wo die Zeugenberichte nicht mehr da sind, stirbt das Reich Gottes natürlich ab. Da wird es irgendeine traditionell überkommene Sache, da hat es kein Leben mehr. Und das werden Sie wieder entdenken, wo einer sein Zeugnis weitergibt, ein Jungscharleiter bei den Jungen, da springt der Funke über in der Kinderkirche. Also, ihr sollt meine Zeugen sein. Das Zeugnis ist aufgetragen und, noch einen wichtigen Punkt, den wir gleich am Anfang erwähnen müssen, nie kommt auch im Evangelium auch nur der Gedanke auf, als ob Jesus seine Leute ausgesucht hätte nach einer moralischen Wertetabelle. Und er hat gesagt, der sieht vertrauenswürdig aus oder so. So wie wir es dann tun. Jesus hat sogar alle Kategorien gesprengt. Jesus hat sogar mit Vorliebe Leute aus der Gosse geholt, um die Gnade an diesen Menschen zu demonstrieren. Er hat gesagt, das gibt ein Zeuge meiner Liebe und meiner Kraft und meiner Macht. Hat Menschen geholt, sogar mit einem ganz anstößigen Lebenswandel. Und wir sehen, dass in der Apostelgeschichte, dass es auch nie perfekte Zeugen gibt. Die haben sich gestritten, dass die Fetzen geflogen sind in Apostelgeschichte 15, die Apostel. Leider. Und trotzdem Gott seine Gemeinde auch mit fehlerhaften Zeugen gebaut. Und das darf Ihnen Trost sein. Sie werden nirgendwo eine fehlerlose Gemeinde finden. Nirgendwo. Sie wäre in dem Augenblick, wo Sie der Gemeinde beitreten, auch nicht mehr fehlerlos. Verstehen Sie, es gibt es nicht. Das wollen wir nicht damit entschuldigen. Die Missstände wollen wir nicht entschuldigen. Aber wir müssen es wissen, es gibt keine reine Gemeinde. Das suchen heute von vielen jungen Christen, die da irgendwo einen Spleen haben, das ist sowas Gefährliches, Dummes, wo sie sich auch unnötig beschweren. Und da gucken sie rum, ich sage immer, das ist wie eine Brautschau, wer ist die schönste im ganzen Land, welche Gemeinde werde ich mich anschließen? Das ist eigentlich gar nicht so eine Frage, es ist eine sehr praktische Frage. Wo schließe ich mich an, wo finde ich meine Gemeinschaft? Und da sehe ich sehr bald auch die Mängel und die Fehler einer Gemeinde, natürlich. Und trotzdem, ich suche nicht das. Ich sage immer den jungen Leuten, ihr müsst ja die Leute nicht heiraten. Das ist ja was anderes. Das ist eine schwierigere Entscheidung, wenn man in die Hausgemeinschaft geht. In der Gemeinde muss ich nicht mit jedem mich vermählen. Ich suche an dem anderen nur das, was er mir als Zeugnis von Christus erzählen kann. Das ist der Schatz der Gemeinde. Sehen Sie? Der Schatz der Gemeinde ist, dass ich viele Menschen treffe mit einem großen Zeugnis. Und wo sie einen Hauskreis haben, problematisieren sie. Erzählen sie die Zeugnisberichte von Christus. Was ich erlebt habe, muss ganz frisch kommen, muss doch aus dem ganzen Tag was erzählen können, eine Menge. Und das wird so interessant auf einmal, was man da tun kann. Also auch mit fehlerhaften Menschen kann man das erleben. Und zum Beispiel der wichtigste Prediger des Reiches Gottes in der Heidenwelt war der schlimmste Verfolger des Reiches Gottes. Der Saulus. Und Christus hat gesagt, das wird der Richtige. So baut Jesus sein Reich. Bei uns machen wir immer, man kann bloß so Leute vielleicht einladen, die so vorgewärmt sind und so. Und Christus macht es ganz anders. Und wenn der Paulus losging und hat das Evangelium verkündet, dann hat er es nicht im Winkel gemacht, sondern ging auf den Areopag in Athen und hat dort mit den Philosophen gestritten. Weil er sagte, das Evangelium gehört in die Mitte. Das war für uns, die wir noch eins Wilhelm Busch erlebt haben, immer so erfrischend, dass er sagte, wir sind doch die Einzigen, die was auf die Theke legen können. Und wir müssen heute in der modernen Welt und im 20. Jahrhundert sagen, Mensch, das Evangelium, das geht modernen Menschen an. Und hat er immer erzählt, wie er dann so Direktoren im Ruhrbergbau besucht haben. Dann haben die gesagt, ach, ich gebe Ihnen eine Spende für Ihre Jugend. Aber er sagt, nein, ich komme mit mir Spende. Ich möchte Ihnen heute was von Jesus sagen. Und er hat gesagt, die Menschen hungern danach, nach einem Wort, das nicht Bigott ist, sondern schlicht ein Tatsachenbericht eines Menschen, der sagt, das hat mein Leben umgekrempelt. Das wollen Sie hören. Und Christus geht mitten in die Feindschaft der Welt hinein. Und jetzt verstehen Sie, warum diese Reihe jetzt für uns so wichtig ist, wenn wir in diesen nächsten Monaten die Apostelgeschichte einmal durchgehen. Strategie für Christen heute. Was wollen wir bauen? Die Organisationen sind vorläufige, werden in der Ewigkeit keine Bedeutung haben, aber wollen Zeugen sein. Und wir wollen uns auch nicht stoßen an menschlichen Schwächen, die Sie natürlich in Menge beobachten. Aber wir wollen das weiter treiben. Darum, der nächste Punkt, jetzt haben wir immer Jesus, der souveräne Herr, der das Reich baut. Wir bauen kein Reich Gottes, können wir nicht. Christus baut sein Reich durch schwache Menschen hindurch. Wir hatten gerade das gesungen, mit dem Weizenkorn, das in die Erde fällt und er stirbt. So war der Lebenslauf des Zaremba auch. So baut Gott sein Reich. Lautlos. Das hat oft die Welt damals gar nicht viel Notiz davon genommen. Und doch ist so viel entstanden durch solch einen Menschen. Und jetzt ist der nächste Punkt, der mir wichtig ist, mit welcher Kraft, mit welcher Dynamik, Griechenland sagt, mit welcher Dynamis geschieht das? Wenn es also die menschliche Kraft nicht ist, die menschliche Power ist es nicht. Es ist auch nicht die menschliche Vernunft, die das Reich Gottes baut. Es ist auch nicht das diplomatische Geschick von Kirchenfürsten. Es sind auch nicht die Theologen, die das Evangelium verwässern und sagen, wir passen es dem Zeitgeist an, damit es irgendwo die Leute mal widerstandslos über sich ergehen lassen. Es ist auch nicht die Kraft. Das Reich Gottes wird gebaut allein durch die Kraft, die Jesus hier seinen Zeugen verspricht. Also nicht in ihrer menschlichen Gabe, die sie haben, sondern in einer neuen, ihnen umsonst frei geschenkten Gabe, Heiliger Geist. Das ist der Geist, der Christus erfüllt hat. Christi Geist, der wohnt in den Gläubigen. Ich habe schon vorher gesagt, deshalb hat Jesus gesagt, es sei gut, dass er nicht mehr sichtbar da wäre. Wir würden uns an das Äußere von Jesus hängen. Das viel Wichtigere ist, dass der Geist Christi uns erfüllt. Was ist der Geist Christi? Das kennen Sie viele Gruppen, die sagen, wie sie die Hände heben oder wie sie Zuckungen haben oder in anderen Sprachen. Denken Sie nochmal dran, Galaterbrief. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Dass die Geduld Jesu sie erfüllt, seine Liebe sie treibt, dass Christus ihre Person beherrscht und sie umformt. Das ist wieder ein unsichtbarer Prozess. Wie geschieht dies? Durch das Wort. Es ist immer so, dass der Geist Gottes ja durch das Wort Gottes hindurch wirkt. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die seit vielen Jahrhunderten alle großen Gottesmänner erkannt haben. Der Heilige Geist hat sich ans Wort Gottes gebunden. Der Heilige Geist will auch nichts übers Wort Gottes hinaus, weil Jesus hat sich ja im Wort des Evangeliums geoffenbart. Es kommen jetzt ja keine neuen Offenbarungen, Enthüllungen. Der Geist Gottes macht mir das Wort verständlich. So hatten wir es ja damals bei Johannes 14. Von dem Meinen wird er es nehmen. Die Worte Jesu wird er uns noch einmal ganz wichtig machen. Der Geist Gottes macht es uns lebendig, dass bei uns plötzlich der Groschen fällt und wir glauben können. Das ist die Wirkung des Geistes Gottes. Ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das wird geschehen. Ohne den Heiligen Geist ist die Kirche geistlos und damit tot. Ohne Heiligen Geist ist jede Predigt, jede Bibelstunde für die Katz. Kommt nichts raus. Kommt jeden Hauskreis. Ohne Geist Gottes ist jedes Zeugnis vergeblich. Und hat keinen Wert. Der Geist Gottes muss es erhellen. Und ich sage immer am schönsten, bei Luther erklärt, im dritten Artikel des Glaubensbekenntnisses, der uns mit seinen Gaben erleuchtet. So haben wir es mal gelernt, es ist toll, dass wir es noch gelernt haben. Mit seinen Gaben erleuchtet, der Geist Gottes steckt uns ein Licht auf. Das sind alles biblische Worte aus den Paulusbriefen mit der Erleuchtung. Der macht uns das verständlich. Epheserbrief. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, dass ihr ihn erkennen könnt. Die Kraft seiner Auferstehung. Und dieser Geist Gottes wirkt, da erfüllt sich die alte Verheißung vom Sacharja, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen. Das heißt nicht durch irgendwelche tollen Tricksmittel. Gott braucht nicht etwa das Fernsehen dazu oder irgendwelche großen, bedeutenden Persönlichkeiten und damit das Evangelium besser ankommt. Es geschieht oft in ganzer Schlichtheit in der Kraft des Geistes. Das war ja bei dem todkranken Hofacker so eindrücklich, war, dass Stuttgart so aufgefühlt wurde durch einen Mann, der an der Grenze seines Lebens war in einer ganz großen Krise. Aber Christus ergriffen hat. Und durch den der Geist Gottes wirken konnte, wahrscheinlich, weil nichts von eigener Ehre trennend mehr dazwischen stand. Das ja, hat ja Jesus gesagt, so ihr Ehre voneinander nehmt, da kann Gottes Ehre nimmer wirken. Es ist allein das Reich Gottes, ist eine Sache des Geistes Gottes. Ob das etwas herauskommt aus einer Jugendarbeit, aus einer Evangelisation, ist allein eine Frage des Wirkens des Geistes Gottes. Und darum ist es wichtig, dass der Geist Gottes wirkt. Willi Jakob Spener hat eines gesagt, das ist die Kernfrage der evangelischen Kirche in ihrer Theologenausbildung. Und da feiert man ein Jubiläum von 350 Jahren Philipp Jakob Spener und vergisst, dass er die entscheidende Frage gestellt hat, ist der hauptamtliche, wie wird der hauptamtliche Verkündiger, den man auf die Universität schickt, ein Träger des Geistes Gottes? Zudem, dass man geistlicher, zudem sagt es ja ein Unsinn. Jeder Christ soll ein geistlich erfüllter Mensch sein. Aber wie werden auch die, die es profimäßig tun, geistliche Leute? Ohne das geht es nicht. Und es gibt keinen Dienst, der etwas tut fürs Reich Gottes, ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Wir hören ja immer noch das andere Wort aus Matthäus 28, wo Jesus auch dann sagt, im Missionsbefehl von der Gabe des Heiligen Geistes. Heiliger Geist ist kraftvoll, erklärt mir das Wort und macht den Glauben mir verständlich. Können Sie die Worte alle fassen, wenn ich sie so kurz lehrhaft sage? Jetzt noch ein drittes und ein viertes, wenn Sie noch kurz zuhören können, die das Reich Gottes ist mit nichts anderem in dieser Welt vergleichbar. Das ist ganz wichtig. Mit keiner anderen Größe. Deshalb sind auch die Gleichnisse nur ganz schwache Hinweise, die ich vorhin erwähnt habe, wie der Saat und dem Korn. Da gibt es ja viele mit den Fischnetzen und so. Das Reich Gottes ist wie ein Fischnetz, wo man die Faulen dann rausliest. Die Jünger haben gleich gesagt, ach, dann wird sicher wieder das Davidsreich kommen. Muss ja toll gewesen sein beim König David in Jerusalem. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist noch viel, viel wunderbarer. Und wo sie dem Reich Gottes begegnen und sagen, ich habe immer wieder das Reich Gottes erlebt, ich habe Gott am Wirken gesehen, in der Gemeinschaft von Menschen, und nur so, sie ist aufgeleuchtet, und mein Leben wurde beschenkt, und ich habe selber entdeckt und bin hineingetreten, unvergleichlich mit irgendeiner anderen Größe. Jesus sagt nur, fangt nur an in Jerusalem, gerade da, wo er gekreuzigt wurde, am härtesten Widerstand, und dann tragt es bis in die Metropolen des Weltreichs, bis nach Rom und bis an die Enden der Erde, unter allen Nationen. Nur das ist wichtig, das Evangelium ist für alle Nationen da und für alle Kulturen. So hat Jesus festgelegt. Es gibt heute viele, die das anders sehen, aber da steht's. Ihr habt den Auftrag, dieses weiterzutragen. Das ist auch ganz wichtig. Viele Leute meinen ja, gerade bei den Christen immer, das sei halt ein Missionsbefehl, das sei ein Hobby von ein paar Spinner. Und die vergessen, dass die ganze Sendung Jesu nur ein Ziel hat, von der Geburt in Bethlehem bis zur Kreuzigung. Das eine Ziel, dass das Reich Gottes bis an die Enden der Erde getragen wird. Dass Jesus vom Vater kam, das war Mission, damit diese Welt gerettet wird. Und darum ist es gar nicht in das Belieben einer Gemeinde gestellt, ob sie missionarisch ist und sagt, das machen wir auch noch. Sondern Christsein hat den Auftrag teilzuhaben an dieser Sendung, wie sie das wahrnehmen, dass sie sagen, ich bin unterstützend tätig, ist was ganz Großes. Ich trage das mit in meinem Gebet, wenn andere weggehen, aber ich will an meinem Platz, in meinem Haus dafür wirken, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Im Lied von Philipp Jakob Moser, der so lange auf dem Hohen Wiel saß, 5 Jahre an der Haft, der große Staatsrechtler, württembergische Staatsrechtler, das hat ja so ein schönes Lied im Gesang, wo es heißt, lass das dein Reich auch unter meinen Hausgenossen ausgebreitet werden. Meine Kinder und die Leute, die bei mir, meine Freunde, sollen doch etwas von deinem gnädigen Wirken sehen. Ist doch befreiend, wenn man die Kraft Jesu erlebt. Das war der dritte Punkt, ich habe es nur noch kurz erwähnt. Und das vierte, die Methoden. Die Methoden sind ganz wichtig heute, da man sagt, mit welcher Methode mache ich das? Jesus erzählt ja gar keine Methode. Er gibt nur eine Methode an und sagt, das ist im Missionsbefehl Matthäus 28 dann ganz klar drin, indem ihr Jünger macht. Jünger heißt Lehrlinge, die dem Meister alles abgucken. Das ist so schön, da steht der Meister da und sagt, du machst noch nicht richtig, guck nochmal bei mir zu. Ich sage, wie man feilt. Jetzt probier's nochmal, jetzt drückst du ein bisschen besser. Ihr müsst Lehrlinge Jesu werden, bei Jesus in die Schule gehen. Ihr müsst ihm immer ähnlicher werden. Das ist die einzige Methode, wie man Reich Gottes baut. einzelne Menschen in die Nachfolge Jesu rufen und sie zu Jüngern Jesu machen, indem ihr sie lehrt, das Wort Gottes, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Indem Menschen das Wort Gottes lesen und bewahren, je mehr sie mit dem Wort Gottes leben, umso mehr wird ihr Leben umgestaltet. Das Wort Gottes verwandelt sie innerlich und das gibt eine neue Dynamik. Da ist auch die Taufe dann erwähnt, den Missionsbefehl. Ich will nochmal ganz klar sagen, das Schöne ist, dass es keine katholische Taufe gibt und keine evangelische Taufe. Und die Leute, wenn sie immer sagen, jetzt muss man sich umtaufen lassen, das gibt's ja nicht. Man kann sich ja gar nicht umtaufen lassen. Es gibt nur eine Taufe auf den Namen des dreieinigen Gottes. Und wenn sie diese Taufe empfangen haben, es gibt keine evangelische und keine katholische Taufe. Die Taufe auf den Namen des dreieinigen Gottes ist eine gültige Taufe. Und damit ist die Taufdiskussion für mich erledigt. Wie Sie das nach dem Verständnis haben, da gibt es jetzt große Fragen und erschütternde Diskussionen. Ranken Sie sich dran. Ich glaube, es ist auch viel Not und Überheblichkeit dabei gewesen. Wenn Jesus es so wichtig genommen hätte, hätte er es uns noch klarer gesagt. Ich habe es bei meinen Kindern erlebt, dass für sie auch die Kindertaufe zum Heil geführt hat. In meinem Leben spielt sie eine wichtige Rolle. Ich würde sie aber nie einem anderen aufs Herz legen. Ich empfehle vielen, die Erwachsenen taufen. Sie wissen auch, wie ich es gerne in der Konfirmation tue. Und wir haben erst vor einigen Tagen wieder einen erwachsenen Menschen getauft in unserer Kirche. Es wollte nur nicht in einem öffentlichen Gottesdienst sein. Viele haben da eine Scheu davor. Aber es ist etwas ganz Wunderbares, wenn es einer bewusst tut. In der Frage wollen wir uns nicht festkrallen. Es geschieht darum, dass auch hier das Zeichen ist, dass Christus mich in seine Herrschaft nimmt und er mich trägt, nicht ich ihn. Das ist das Zeichen der Taufe. Ich werde getragen von ihm. So, da wollen wir abbrechen. Das war der Einstieg ins Reich Gottes. Wir machen das nächste Mal dann weiter, wie das weitergeht mit dem Reich Gottes. Die würden das erste Kapitel dann nicht mehr weiterlesen von dem Apostelkreis und machen dann weiter mit der Ausgießung des Heiligen Geistes.